Luthers Bibelübersetzung ist eine Leistung, die man, je nach dem Gesichtspunkt, von dem aus man sie betrachtet, als misslungen oder als ein Meisterwerk bezeichnen kann. Von dem Duft, dem Lokalkolorit, dem ganzen Ambiente der biblischen Welt, ja selbst von den Gefühlen und Gedanken der Verfasser, ist nicht allzu viel hinübergerettet worden. Aber dafür ist es Luther gelungen, mit seiner in jederlei Sinn verdeutschten Bibel das deutscheste Buch der deutschen Literatur zu schreiben. Man hat daher oft die überschwängliche Behauptung aufgestellt, er sei der Schöpfer des Neuhochdeutschen gewesen, und eine Autorität vom Range Jakob Grimms hat dieser Ansicht zugestimmt. Luthers Sprache, sagt er, muss ihrer fast wundervollen Reinheit, auch ihres gewaltigen Einflusses halber, für Kern und Grundlage der neuhochdeutschen Sprachniedersetzung gehalten werden. Nun lässt es sich ja andererseits nicht leugnen, dass Luther, wie er selbst ausdrücklich betont hat, die sogenannte Sprache der sächsischen Kanzlei geschrieben hat, eine Art Einheitsidiom, das zwischen Mitteldeutschem und Süddeutschem die Mitte haltend, bereits um 1350 von der Kanzlei der luxemburgischen Könige in Prag begründet wurde und sich von da über die anderen deutschen Hofkanzleien verbreitete. Aber es ist doch zweierlei zu berücksichtigen. Erstens, dass es zur Zeit Luthers im Volke tatsächlich noch keine Gemeinsprache gab, sondern nur eine Unzahl von Dialekten, und nur durch die außerordentliche Verbreitung und Wirkung seiner Schriften, vor allem seiner Bibel, diese Einheitssprache allmählich in weite Kreise drang und als allgemeines Schriftdeutsch akzeptiert wurde. Und zweitens, dass dieses Gemeinsächsisch eben nichts anderes war als ein trockener, schwerlebiger und wortarmer Kanzleijargon, während Luther derselben Sprache das höchste und tiefste, stärkste und zarteste an Ausdruck entlockt hat und sie zum Organ für alle erdenklichen Bewusstseinserlebnisse gemacht hat. Er hat aus dem Material, das er vorfand, gerade das Gegenteil eines Kanzleistils geschaffen, in dem er, wie er selbst in seinen Tischgesprächen erzählt, die Mutter im Hause, die Kinder auf der Gasse, den gemeinen Mann auf dem Markte befragte und ihnen aufs Maul sah, wie sie redeten. Auf diese geniale Weise hat er mit einem Einfühlungs- und Nachahmungstalent, das dem Schauspielerischen verwandt ist, das Kunststück zu Wege gebracht, die subtilsten und gelehrtesten Dinge so gut wie die einfachsten und alltäglichsten in einer Sprache voll Natürlichkeit, Lebendigkeit, Verständlichkeit und Schlagkraft zur Darstellung zu bringen. Wir stoßen hier auf jene eigentümliche dramatische Begabung, die Luther innewohnte. Sie äußert sich auch in seinen Lehr- und Streitschriften, die, indem sie immer einen fiktiven Gegner supponieren, einen unterirdischen Dialogcharakter an sich tragen und hierin an Lessing erinnern. Und so dürfte es denn in der Tat nicht zu viel gesagt sein, wenn man behauptet, dass ohne Luther Deutschland heute höchstwahrscheinlich ein zweisprachiges Land wäre, das zur einen Hälfte Niederdeutsch und zur anderen Hälfte Oberdeutsch reden würde.